Ja, ich möchte zunächst danken für die Einladung zu euch nach Berlin. Ich bin gerne hierher gekommen und ich bitte um Verständnis, wenn ich mich relativ viel bewege. Während der Bibelarbeit, es hängt mit meinem Rücken zusammen, das ist meinem Rücken geschuldet. Wir haben gestern diese feinen und guten Vorträge gehört über die Einheit der Gemeinde von John Pennington. Ich durfte selbst viel davon profitieren. Und trotzdem muss ich euch gestehen, dass ich nach dem Mittagessen Probleme hatte mit meiner Aufmerksamkeit. Und das lag nicht an den Vorträgen. Aber da kam mir ein Gedanke. Ich habe mich immer gefragt, wie konnte Eutychus einschlafen bei der Predigt von Paulus? Eigentlich eine Unmöglichkeit. Und gestern kam mir dann die Erleuchtung, vermutlich hatte Eutychus eine Maske getragen und wurde deshalb so müde während der Predigt des Paulus. Ja, das Thema heute Morgen, Moses Korrekturbereitschaft am Beispiel im Verhältnis zu seinem Schwiegervater Jethro. Ich möchte kurz dazu sagen, Moses geistliche Charakterbildung beschäftigt mich seit etwa 20 Jahren. Damals begann es durch eine schwere Zeit im Dienst, 4-5 Jahre, die äußerst schwer waren. Und schwere Zeiten im Dienst sind zugleich immer auch eine schwere Lebensführung, weil man das ja nicht voneinander oder schwierige Lebensführungen, ich möchte nicht überzeichnen, weil man das miteinander nicht trennen kann. Und da wurde mir so wichtig, das Hauptziel oder eines der Hauptziele unseres Herrn in unserem Leben ist die Formung eines geistlichen Charakters. Durch alle Umstände. Und über die Jahre kamen dann immer mehr Themen dazu, immer mehr Entdeckungen im Leben Moses. Und das Thema für heute Morgen, das ist meine letzte Entdeckung bei ihm, was die Formung eines geistlichen Charakters betrifft. Bei manchen ist es vielleicht die erste Entdeckung, wenn sie das Leben Moses lesen, aber bei mir war es jetzt die 10. glaube ich, in diesem Zusammenhang, wie Gott einen Charakter formt von Mose. Und ich lese 2. Mose 18 von Vers 13 bis 27. 2. Mose 18 ab Vers 13. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat. Und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott ein und bring du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter allem Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen, wenn du das tun wirst. Und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und er erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Soweit dieser Text. Wir haben ja alle persönliche Eigenarten und es gibt auch Eigenarten von uns Menschen, die wir im Großen und Ganzen alle miteinander teilen, einmal mehr oder weniger ausgeprägt. Und eine dieser Eigenart kann sein, dass wir uns selbst für unersetzbar halten. Und dieses Denken finden wir nicht nur bei Politikern, die möglicherweise den rechtzeitigen Abgang verpasst haben, Verantwortung abzugeben, zurückzutreten. Das finden wir nicht nur bei Sportlern manchmal oder bei Manager, auch als Christen sind wir in der Gefahr, uns selbst manchmal für unersetzbar zu halten. Nun, es steht außer Frage, dass der Herr immer durch Menschen wirkt. Und dass der Herr sich auch durch alle Zeiten hindurch besondere einzelne Werkzeuge herausgegriffen und gebraucht hat. Und die Bibel ist ja voll von Beispielen. Und Mose selbst ist so ein Beispiel von einer Person, die der Herr in besonderer Weise gebraucht hat. Und wir finden das quer durch die Kirchengeschichte, ob das Wycliffe war, ob das Luther war, ob das Whitfield war, ob das Spurgeon war. Wir haben immer wieder solche besondere Werkzeuge Gottes. Aber dieses Wirken Gottes und der Dienst seiner Werkzeuge darf nie mit einer falschen Selbsteinschätzung unsererseits verwechselt werden oder dazu führen. Und manchmal verwechseln wir solche Dinge miteinander. Was heißt das? Man hält den eigenen Dienst für unentbehrlich in der Gemeinde. Man hält die eigene Sicht der Dinge für unentbehrlich. Und zwar nicht in dem Sinn, das gibt es manchmal auch, nach mir die Sinnflut. Und ihr wisst, das heißt in der Regel ein rücksichtsloses Vorgehen, ohne Blick für die Folgen, wenn man sagt, nach mir die Sinnflut. Sondern auch in dem Sinn, dass wir uns selbst für unentbehrlich halten. Und wir meinen, wenn wir nicht mehr da sind oder wenn ich diesen oder jenen Dienst nicht mehr tun kann, dann wird die Katastrophe über unsere Gemeinde hereinbrechen. Pfarrer Wilhelm Busch war ja bekannt für seinen guten Humor, den er hatte. Und er hatte auch mit Leuten zu tun, die sich selbst für unverzichtbar hielten und unentbehrlich. Und da sagte Wilhelm Busch einmal zu einer Person etwas Interessantes. Er sagte, in der Bibel steht nur an einer Stelle, der Herr bedarf seiner. Und das war ein Esel. Soweit Pfarrer Wilhelm Busch. Und oft ist mit dem, dass wir uns für unentbehrlich halten, auch ein Mangel an Korrekturbereitschaft verbunden. Das hängt oft ganz eng miteinander zusammen. Man ist so überzeugt von der Sicht, der eigenen Sicht der Dinge, von der eigenen Wichtigkeit, dass man jede Korrektur ablehnt von sich selbst. Nun müssen wir in der heutigen Zeit feste biblische Grundüberzeugung haben, zu denen wir stehen. Und jetzt kommt das Nächste, wenn wir die ganzen Entwicklungen anschauen, für die wir bereit sind zu leiden. Das ist nicht eine Sache, die uns gefällt, aber wer die Entwicklungen in der Gesellschaft sieht, der sieht, das kann sehr schnell gehen, dass wir leiden. Für geistliche Grundüberzeugungen. Da müssen wir absolut feststehen. Aber das Ganze darf nie mit einer mangelnden Korrekturbereitschaft verwechselt werden. Und das lesen wir im Buch der Sprüche, Kapitel 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Junge Jahre haben den Vorteil, dass man oft mit voller Kraft und Dynamik, körperlichen Kräften, psychischen Kräften dem Herrn dienen kann. Es ist ein großer Vorteil von jungen Jahren. Aber junge Jahre haben die große Gefahr, dass man meint, alles selbst am besten zu wissen. Muss man ja nicht aussprechen, aber so praktisch. Mit mir wird jetzt die Kirchengeschichte noch einmal resiedet. Und dann gibt es nicht mehr so viel Fehler, wie das alles vorher gewesen ist. Und in meinen ersten Dienstjahren, ist jetzt über 30 Jahre her, damals als Gemeinschaftspastor Bretten bei Karlsruhe, besuchte ich einmal in der Woche eine alte, Evangelistenwitwe, eine ganz feine Frau, sie hatte auch so viel Seelsorge gehabt. Eine Beterin, und wir beteten immer zusammen, bevor ich dann losging zur Jungschau und so weiter. Wir sprachen über manche Dinge in der örtlichen Gemeinschaft, die einen bewegt haben. Nun, als junger Gemeinschaftspastor war man bei Schwierigkeiten in der Arbeit oft auch sehr schnell mit eigenen Urteilen, sehr überzeugt von eigenen Lösungen, die man sich ausgedacht hatte oder die einem gekommen waren. Es hat sich mir tief eingebrannt wie Sophie Weiland, so hieß diese Frau Sophie Weiland in Anlehnung an Jakobus 3, Vers 17, immer wieder sagen konnte, die Weisheit von oben lässt sich raten. Es war ein Satz von ihr gewesen. Schlachter 2000 übersetzt, sie lässt sich sagen. Und damit wird deutlich, dass die sich von Gott gegebene Weisheit gerade in Korrekturbereitschaft zeigt. Und eben nicht darin, dass wir uns selbst und den eigenen Dienst und die eigene Sicht der Dinge immer als absolut unverzichtbar halten. Und in der Begebenheit zwischen Mose und seinem Schwiegervater Jethro können wir nun in wunderbarer Weise sehen, wie korrekturbereit diese herausragende Person im Alten Testament war. Und ich möchte euch drei Gedanken dazu nennen. Das erste, Moses Korrekturbereitschaft durch seinen Schwiegervater. Der zweite Gedanke, Moses Korrekturbereitschaft trotz großer Enttäuschungen. Und dann der dritte Gedanke, Moses Korrekturbereitschaft und sein Dienst für das Volk. Wir können auch sagen Dienst für den Herrn, aber der Dienst für den Herrn war zugleich Dienst für das Volk. Zunächst das erste, Moses Korrekturbereitschaft durch seinen Schwiegervater. Wir wissen alle, verwandtschaftliche Verhältnisse sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um Korrektur anzunehmen. Eben ist oft so, wenn Kinder Dinge von anderen Leuten hören, dann ist das was ganz anderes, obwohl Eltern ihnen schon dasselbe gesagt haben. Also ist nicht immer der beste Nährboden. Und in diesem Zusammenhang könnte ein Schwiegervater auch sehr schnell zum Schwierigvater werden. Aber das war jetzt bei Mose nicht der Fall gewesen. In unserer Zeit mit ihrem ungeheuren Individualismus, und wir müssen klar sagen, auch in der Gemeinde Jesu, lässt man sich sowieso nicht mehr gern etwas sagen. Man lässt sich noch dann etwas sagen, wenn es Wasser auf die bekannte eigene Mühle ist. Und damals in Moses Zeit und in Moses Kultur war das noch völlig anders. Da gab's Respekt vor dem Alter. Da gab's großen Respekt vor Lebenserfahrung. Und eine Sache, die übrigens nicht nur kulturell ist, wenn ich das gesagt habe, sondern die die Bibel prinzipiell lehrt. Durch alle Zeiten und Kulturen hindurch. Und obwohl Mose hier in einem anderen Umfeld lebte als wir heute, war es keine Selbstverständlichkeit, dass er Korrektur von seinem Schwiegervater annahm. Sondern wir sehen hier einen ganz feinen geistlichen Charakterzug bei Mose. Und deshalb wollen wir zunächst einmal anschauen, wer Jethro, der Schwiegervater Moses, eigentlich war. Nun, Mose begegnete Jethro zum ersten Mal bei seiner Flucht aus Ägypten. Im Zusammenhang dann mit Tochter Jethros, die er auch kennengelernt hat. Er begegnete ihm dort das erste Mal, das war noch bevor er die Tochter dann kennenlernte, aber er wurde dort aufgenommen und heiratete später seine Tochter Zipora, Jethros Tochter. Und Jethro heißt zu Deutsch oder Jethro Vorzug. Jethro oder auch Jethon ausgesprochen, hatte noch einen zweiten Namen. Also Vorzug war sein einer Name. In 2. Mose 2, Vers 18 und 10, Vers 29 wird er Reguel genannt. Und Reguel bedeutet zu Deutsch Freund Gottes, dieser zweite Name von ihm. Jetzt könnten wir vordergründig denken, ja, das ist doch klar, dass Mose den Rat von einem Mann annahm, der Freund Gottes genannt wurde oder der Vorzug hieß. Aber die Sache ist nicht so einfach. Wir wissen, Mose war aus Ägypten ins Land Midian geflohen, Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens, damit wir uns das vorstellen können. Und in 2. Mose 2, Vers 16 lesen wir, dass Reguel oder Jethro ein Priester in Midian war. Da müssen wir zunächst einmal festhalten, Jethro war kein Israelit. Die Abstammung der Midianiter lag auch bei Abraham. In 1. Mose 25, 2 lesen wir, wie Abraham nach dem Tod Sarah sich Ketura zur Frau nahm. Und von Ketura wurde ihm unter anderem der Sohn Midian geboren. Damit gehören einerseits die Nachkommen oder die Midianiter zu den Nachkommen Abrahams. Aber die Verheißungslinie lief über Isaak, Jakob und dann das Volk Israel weiter. Ich habe euch gesagt, Mose floh ins Land Midian, er fand dort Aufnahme bei dem midianitischen Priester Jethro, der dann sein Schwiegervater wurde. Und das Verhältnis zwischen den Midianitern und Nachkommen Jakobs war auch nicht nur freundschaftlich. In 1. Mose 37 wird es deutlich, da war es eine Karawane von Ismaelitern und Midianitern, die Josef von seinen Brüdern abkauften und nach Ägypten auf den Sklavenmarkt gebracht hatten. Das war noch einige Zeit vor Mose. Jahrzehnte später auf der Wüstenwanderung, also nach unserer Begebenheit mit Jethro, spielten die Midianiter wieder eine verhängnisvolle Rolle für Israel. Und zusammen mit den Moabitern verführten sie das Volk Gottes zum Götzendienst, zur Hurerei und zum Abfall vom lebendigen Gott. Und wiederum einige Zeit später im Richterbuch, da finden wir die Midianiter im Krieg mit Israels. Ich sage nochmal, das war dann nach der Zeit Moses. Damit möchte ich deutlich machen, dass das Verhältnis der Israeliten zu Midian ein spannungsreiches Verhältnis war, wenn wir das Alte Testament lesen. Und trotzdem nahm Mose den Rat von seinem Schwiegervater an, der ein Midianiter war. Ich habe euch gesagt, Jethro wird ein Priester genannt. Er gehörte nicht zum auserwählten Volk Israel. Und trotzdem, als Nachkommen Abrahams, hat er an den wahren Schöpfergott geglaubt. Und dieser Schluss, der liegt sehr nahe. Auf jeden Fall gab er dem Gott Israels direkt vor unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, die Ehre und opferte ihm. Das zeigte uns, er kannte den lebendigen Gott, den Schöpfergott, den Gott Israels. Jetzt hätte Mose von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt den Ratschlag seines Schwiegervaters abtun können. Der war doch nur ein Midianiter gewesen. Der gehörte doch gar nicht zu Gottes auserwähltem Volk. Und er, Mose, war persönlich am Dornbusch von Gott als Führer, als Befreier Israels berufen worden. Er würde doch schon wissen, was richtig und wichtig ist. Aber genau so war Mose nicht. Und wir sehen seine Weisheit von oben in der Korrekturbereitschaft, die wir in diesem Text haben. Und wie fein und respektvoll Mose mit seinem Schwiegervater umging, das leuchtet schon einmal vor diesem Text auf. In 2. Mose 3 und 4, wir haben die Berufung am brennenden Dornbusch. Der Herr gibt ihm einen ganz unmissverständlichen Auftrag, nach Ägypten zu gehen, Israel aus Ägypten zu führen. Und Mose ging da nicht zu seinem Schwiegervater und hat gesagt, du Jethro, hör mal her. Ich habe einen klaren Auftrag Gottes, Israel aus Ägypten zu führen und tschüss. Wir lesen eine ganz andere Vorgehensweise von Mose. Er bat seinen Schwiegervater, nach Ägypten ziehen zu dürfen und sein Schwiegervater ließ ihn in Frieden gehen. Das lesen wir in 2. Mose 4, Vers 18 bis 19. Übrigens ganz Ähnliches bei Paulus im Neuen Testament. Bei seiner Bekehrung, die Berufung zu einem auserwählten Werkzeug Gottes. Und Paulus hatte die Größe, 15 Jahre etwa zu warten, bis in die Gemeinde in Antiochien zu seinem eigentlichen Lebensauftrag ausgesandt hat. Natürlich, er war schon vorher im Dienst für den Herrn. Aber zu warten, nicht zu sagen, nicht Paulus hat die Berufung und so weiter und ade. sondern wir haben das gestern kurz gehört bei Wolfgang Bühne, wie sie ihn dann ausgesandt haben, zusammen mit Barnabas. Korrekturbereitschaft ist etwas, das uns zum einen nicht angeboren ist, weil das gegen unser Ego geht, ganz unabhängig, was für ein Temperament wir haben. Zum anderen steht es unserem ganzen Zeitgeist entgegen, mit dem wir heute umspült werden, mit seinem ungeheuren Individualismus und mit Selbstverwirklichung. Aber echte Korrekturbereitschaft ist nicht nur ein Zeichen der Weisheit von oben oder der göttlichen Weisheit, die sich raten lässt. Sie dient auch dazu, dass Christus uns immer mehr nach seinem Willen in sein Bild verändern kann. Korrekturbereitschaft dient dazu, dass wir ein Segen für andere werden. Und wie oft wurde schon das Wirken im persönlichen Leben und in der Gemeinde Jesu, das Wirken unseres Herrn durch fehlende Korrekturbereitschaft verhindert. Auch wenn man noch so stark von der eigenen Geistlichkeit überzeugt war. Es geht jetzt nicht darum, dass wir auf jeden Ratschlag hören. Meistens tun wir das dann, wenn unsere eigene Meinung und unser Vorhaben bestätigt wird. Im Psalm 1, da haben wir eine ganz klare Warnung, auf den Ratschlag der Gottlosen zu hören. Es ist dort ganz klar ausgesprochen, in diesem Zusammenhang die Sprüche sprechen von Weisheit und von Torheit und wem wir unser Ohr geben sollen. Uns zur Sünde oder ungehorsam verleiten zu lassen, das ist nie göttlicher Ratschlag. Jethro sagte zu Mose in unserem Text in Vers 23, und das ist interessant, da gibt ihm einen klaren Ratschlag und dann sagt er, wenn es ihm Gott gebietet. Also Mose sollte auch selbst davon überzeugt sein, dass das, was Jethro ihm jetzt sagte, der Wille Gottes ist. Und trotzdem gebraucht der Herr an dieser Stelle kein Israelit, kein Ältesten in Israel oder sonst etwas, nicht Aaron, Moses Bruder, um ihn zu korrigieren, sondern einen Midjaniter. Und manchmal korrigiert der Herr uns durch Menschen, die vielleicht nicht zu unserem engsten Freundeskreis gehören, die wir geistlich nicht ungeheuer höher eintaxieren als uns selbst. Das sagt ja schon viel über unsere Selbsteinschätzung, wenn wir dann wie im Tennis so eine geistliche Weltrangliste haben. Ja, da unter den Top Ten sind wir wahrscheinlich nicht. Da kommen dann Paulus und Spurgeon und so weiter. Aber ganz ehrlich, ganz unten sind wir auch nicht. Sagt dann viel über unsere Selbsteinschätzung. Aber Korrektur kommt manchmal nicht von Menschen, die wir jetzt nicht gerade höher als uns selbst einschätzen würden, sondern auch von solchen, die wir ja für nicht so geistlich halten wie uns selbst. Wir haben ein Beispiel im Alten Testament. Joab, Verwandter Davids, General in seinem Heer. Joab war ein einziger Intrigenschmied, wenn wir seine Geschichte lesen. Und er legte sogar andere um. Er hatte buchstäblich Leichen im Keller, wenn die eigene Macht gesichert werden musste. Wenn wir Joab lesen, ist ganz klar, zum Prophetendienst war Joab nicht geeignet. Und zum Hirtendienst war Joab sicher auch nicht geeignet gewesen. So wie der Mann nach dem Herzen Gottes. Und trotzdem gab es eine Stelle, an der Joab die Dinge viel klarer sah, wie der Mann nach dem Herzen Gottes. Und es ging um Davids Vorhaben, das Volk zählen zu lassen. Und Joab, dieser große Intrigenschmied, dieser fleischliche Intrigenschmied, erwarnt David ausdrücklich vor diesem Vorhaben. Und David war an dieser Stelle nicht korrekturbereit. Er war an vielen Stellen korrekturbereit, aber an dieser Stelle nicht. Und wir wissen, das Volk Gottes trug einen großen Schaden davon. Mose dagegen war bereit, sich durch seinen Schwiegervater einen Midjaniter korrigieren zu lassen. Und er wurde dem Volk zu einem Segen. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken, Moses Korrekturbereitschaft, trotz großer Enttäuschungen. Hinter Mose lagen schon über 40 Jahre, in denen er größte Enttäuschungen zu verkraften hatte. Und manche Ereignisse haben mit Sicherheit Kerben in seinem Leben hinterlassen, Narben gebildet. Und es gehört mit dazu. Wir müssen nicht immer denken, es muss wieder alles werden wie früher, sondern auch wenn es Kerben gibt, wenn es Narben gibt, der Herr möchte uns verändern und gerade auch solche Dinge gebrauchen, damit wir ihm ähnlicher werden. Manche Psychologen hätten jetzt vielleicht eine Erklärung dafür gehabt, wenn Mose zum Einzelgänger geworden wäre, aufgrund der ganzen Enttäuschungen. Wenn er ein Sturkopf geworden wäre oder ein Sonderling. So viele Enttäuschungen, da ist doch logisch, dass man ein Vertrauensproblem hat. Dass man ein Beziehungsproblem hat in den Beziehungen zu anderen. Aber genau das war nicht der Fall gewesen. Natürlich, ich habe es gesagt, es gibt Kerben, es gibt Narben, Erfahrungen können uns prägen und Spuren hinterlassen. Aber das darf nie eine Entschuldigung dafür sein, dass wir uns der geistlichen Umgestaltung unseres Charakters in das Bild Christi entziehen. Und es darf nie eine Entschuldigung dafür sein, dass wir nur noch das tun, was wir selbst für richtig halten. Gehen wir über 40 Jahre zurück. Und damals ahnte Mose schon etwas von Gottes Berufung über seinem Leben. Und er schlug den ägyptischen Aufseher tot, ein Zeichen zu setzen, Signal für sein Volk. Ich möchte euch helfen, ich bin von Gott als Retter gesandt. Das war nicht nur eigenwillig von Mose. In Apostelgeschichte 7, 35 lesen wir, dass die Ablehnung Moses auch Schuld von Seiten der Israeliten war. Sie haben ihn sogar verleugnet, steht dort. Wenn man so enttäuscht wird vom eigenen Volk, vom Volk Gottes, wenn man so abgelehnt wird, ist man dann noch bereit, auf Korrektur zu hören? Muss man dann nicht lernen, selbst seinen Weg zu suchen und zu gehen? 40 Jahre später, Mose kam zurück nach Israel mit einem eindeutigen Auftrag, nach Ägypten, Entschuldigung, mit einem eindeutigen Auftrag. Und zu Anfang haben sich alle gefreut, der Herr hat sie gehört, die Befreiung soll beginnen. Sie beteten den Herrn an, endlich greift Gott sichtbar ein. Aber als dann der Druck vom Pharao zunahm, da schlug die Stimmung sehr schnell gegen Mose und Aaron um. Und sie gaben ihm die Schuld, ihr seid schuld, dass der Druck so hoch ist. Und wieder war Mose um eine tiefe Enttäuschung reicher in seinem Leben. Menschlich gesehen ein weiterer Meilenstein, der nicht gerade zur Korrekturbereitschaft beiträgt. Und dann kam der Auszug aus Ägypten. Endlich hatte der Herr eingegriffen und sein Volk befreit. Die mächtige Hand Gottes, die saß alle noch in den Gliedern. Und kaum war das Volk am Schilfmeer, am Roten Meer angekommen, im Nacken die ägyptischen Armee, vor sich die unüberquerbar scheinenden Wasserfluten, wurde Mose schon wieder niedergemacht und beschimpft. Du handelst im eigenen Auftrag. Was für eine Enttäuschung für Mose, nach dem, was sie gerade erlebt haben. Wir wissen, der Herr griff ein. Er bestätigte auch seinen Knecht Mose. Alles jubelte. Und 3 Tage später stand Mose schon wieder allein da. Kein trinkbares Wasser in Mara. Und das Volk stänkerte und maulte in der Wüste Zin. Und sie sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und dann kam die Situation ohne Wasser dazu und alles wendete sich wieder gegen Mose. Es gab dann Wachteln, der Herr gab der Gier des Volkes das, was sie wollten. Es kam dann als nächstes kein Wasser, wieder gegen Mose, bevor das Wasser aus dem Fels kam. Und immer wieder stand das ganze Volk gegen Mose und setzte ihm schwer zu. Und auf der anderen Seite war das Eingreifen Gottes immer auch eine Bestätigung für Mose und für seinen Auftrag. Und jetzt kommt der Punkt. Trotz dieser riesigen Enttäuschungen blieb Mose korrekturbereit. Wie erwähnt, Erfahrungen und Enttäuschungen können uns prägen. Das kann Kerben in unserem Leben schlagen. Aber das darf niemals eine Entschuldigung sein, dass wir unkorrigierbar werden. Das ist alles kein Grund, dass wir nur noch auf uns selbst fixiert sind. Trotz aller Tiefschläge und Enttäuschungen möchte uns Christus zu seiner Ehre gebrauchen und verändern. Oder besser gesagt, durch alle Tiefschläge und Enttäuschungen. Und dazu gehört auch die Korrekturbereitschaft, die Weisheit von oben, die sich raten lässt. Gerade erwähnte ich, wie der Herr mit jedem Eingreifen Moses Auftrag bestätigte. Und da hätte Mose jetzt doch meinen können, jetzt habe ich wirklich keine Ratschläge und Korrektur mehr nötig. Aber genau das war nicht der Fall. Und das zeigt seine geistliche Gesinnung. Sondern er blieb korrekturbereit. Und sein Charakter konnte damit weiter geformt und verändert werden zur Ehre seines Herrn. Jetzt gibt es auch einige Christen, ich bin überzeugt, auch unter uns hier, die in der Gemeinde Jesu durch große und schmerzhafte Enttäuschungen gegangen sind. Und so etwas tut richtig, richtig weh. Viel mehr wie am Arbeitsplatz. Lass mich dir sagen, wenn wir in der Gemeinde dienen, wenn der Herr uns auch geistliche Verantwortung überträgt, da gehören Enttäuschungen und Rückschläge dazu. Es gibt keinen Dienst, wo wir nur so über den Wolken schweben und so weiter. Es ist immer mit Enttäuschungen und Rückschlägen verbunden. Das schlägt Kerben ins Leben. Aber damit der Herr uns selbst nach seinem Willen verändern kann, unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen kann, benötigen wir die Gemeinschaft der anderen Glaubensgeschwister. Das Erste, was dabei ganz wichtig ist, eingebunden am Leib Christi. In der Schweiz, da gibt es ein Sonntagsschullied, das heißt, warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum geht es denn nicht als Solochrist? Eingebunden am Leib Christi. Die anderen Glieder, die uns der Herr zur Seite gestellt hat. Und nur so kann der ganze Leib, wie die Bibel sagt, zu Christus hinwachsen. Nur so können wir uns gegenseitig ergänzen und korrigiert werden. Ein Rückzug in ein Solochristentum ist nie eine Lösung. Dadurch schaden wir nicht nur dem eigenen geistlichen Leben, sondern auch dem Bau der Gemeinde Jesu, weil uns der Herr zu seiner Ehre nicht einfügen kann. Und damit ist Mose ein großes Vorbild, wie er trotz Enttäuschungen, trotz schmerzhafter Erfahrungen durch Gottes Volk, nicht durch die Ägypter, durch Gottes Volk, wie er trotzdem korrekturbereit blieb. Und damit kommen wir zum dritten Gedanke, Moses Korrekturbereitschaft und sein Dienst für das Volk. Wir können auch sagen, seinen Dienst für den Herrn. Der Dienst für das Volk war ja Dienst für den Herrn. Die Korrekturbereitschaft Moses ist nicht nur ein feiner geistlicher Charakterzug, der trotz aller erlebten Enttäuschungen nicht verdeckt wurde. Nicht nur Mose selbst wurde dadurch verändert und neutestamentlich gesprochen Christus ähnlicher. Zugleich machte ihn seine Korrekturbereitschaft fruchtbar für den Dienst, den ihm der Herr gegeben hatte und für den Auftrag, an dem er stand. Es gibt auch Ausleger, die den Gehorsam Moses gegenüber dem Rat seines Schwiegervaters als schlecht ansehen. Die sagen, das war verkehrt, was Mose da getan hat. Werner Wirspe lehnt diese Auslegung, wie ich meine, völlig zu Recht ab. Und er erwähnt sie dann mit folgenden Worten, ich zitiere Werner Wirspe. Manche sagen, dass Jitro ein zudringlicher Mensch war, der sich um seine eigenen Angelegenheiten hätte kümmern sollen. Das ist immer ein gutes Argument, wie man andere ablocken kann. Denn Gott hätte Mose die Kraft geben können, jeden Tag seine Arbeit zu tun. Wenn der Herr gewollt hätte, dass Mose Hilfe bekam, so argumentierten sie, dann hätte er es ihm selbst gesagt. Doch Jitro befahl Mose, nicht seinen Anweisungen Folgen zu leisten. Er riet Mose zu, mit dem Herrn über sein Problem zu sprechen und Gottes Weisung zu gehorchen. Haben wir gelesen in Vers 23. Da Mose sich an den Ratschlag seines Schwiegervaters hielt, musste er mit dem Herrn geredet und Gottes Zustimmung erhalten haben. Natürlich kann unser Herr außergewöhnliche Kraftzulagen geben. Und Mose ist ja selbst ein Beispiel. Wir lesen am Ende seines Lebens, 5. Mose 34, Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Das ist ein einmaliges Zeugnis, wortwörtlich zu nehmen. Der Herr hat ihm auch physische Kraftzulagen gegeben. Kann man auch eine geistliche Bedeutung drin sehen, aber in erster Linie wortwörtlich zu nehmen. Das hat Mose erlebt. Aber zu meinen, wir können alles selbst am besten machen und der Herr muss uns dann auch noch die Kraft dazu geben, Das hat mit einer falschen Selbsteinschätzung zu tun und nicht mit einem großen Glauben. In 5. Mose 1, Vers 9 bis 18 können wir aus dem Textzusammenhang entnehmen, dass Mose in der Einsetzung dieser Männer sehr wohl den Willen Gottes gesehen hat und nicht nur blind irgendeinem Rat gefolgt ist. Wie erwähnt, wurde Mose durch seine Korrekturbereitschaft nicht nur selbst verändert, sondern er konnte dem Volk Gottes und seinem Herrn dadurch noch viel besser dienen. Und er konnte sich auf das Wichtigste seines Dienstes konzentrieren und der Gefahr widerstehen, sich mit allen möglichen Dingen zu verzetteln, die er vielleicht auch ganz gerne getan hätte. Wir haben ja manchmal so Hobbyräume in der Gemeinde Jesu. Ist schön, wenn wir einen Dienst gerne tun, aber manchmal sind es unsere Vorlieben und dann verzetteln wir uns in allen möglichen Dingen, weil wir das eben selbst gerne tun. Mose konnte sich auf das Wichtigste konzentrieren. Sein Schwiegervater hatte genau dieses Anliegen erkannt. Und das haben wir miteinander gelesen ab Vers 18. Ich lese das nochmal. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bring du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter allem Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringe Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Das ist das, was Mose so wichtig wurde. Hätte Mose so weitergemacht wie bisher, sich selbst bis in die Kleinigkeiten hinein für unentbehrlich gehalten, dann wäre er möglicherweise nicht nur kollabiert. Ich möchte dazu anfügen, man kann auch kollabieren, ohne sich verzettelt zu haben. Wir haben nirgends in der Bibel eine Verheißung, wenn wir alles richtig machen, dann geht es immer gut. Denkt an Hudson Taylor, wir haben gestern dieses Buch von Roger Steer empfohlen bekommen, kann ich euch auch nur empfehlen. Hudson Taylor hatte 3 völlige Zusammenbrüche in seinem Dienst. Und einmal brach er bei einer Konferenz zusammen. Er war wochenlang außer Gefecht und er hat danach gesagt, ich konnte nicht mehr beten, nicht mehr die Kraft gehabt, ich konnte nicht mehr Bibel lesen. Und er hat sich dadurch nicht unbrauchbar gefühlt, sondern hat gesagt, ich konnte mich nur noch am Herrn freuen. Also versteht es nicht falsch, wir können auch kollabieren, wenn wir dem Herrn geistlich hingegeben dienen. Aber eben, man kann auch kollabieren, weil man sich verzettelt hat. Jedem von uns hat der Herr unterschiedliche körperliche und seelische Strukturen mitgegeben. Müssen wir immer beachten. Und wenn es einem gut geht, dann schaut man so ein bisschen auf die anderen, die nicht so viel Kraft haben. Und wenn es der Herr dann gnädig mit uns meint, dann lässt es uns manchmal selbst schlecht gehen, dass wir Verständnis für andere bekommen. Wir haben unterschiedliche seelische Strukturen, körperliche Strukturen, aber unabhängig davon wäre Mose bald unter der Last seines Dienstes und der Vielzahl seiner Aufgaben am Ende gewesen. Und indem er korrekturbereit war, wurde sein Dienst für das Volk noch viel besser, weil er sich auf das Wesentliche seines Auftrags beschränken konnte. Auch Paulus war es wichtig, zielgerichtet zu arbeiten und zu kämpfen. Und in 1. Korinther 9 vergleicht er seine Nachfolge in seinem Dienst mit einem Wettkampf. Und er schreibt in 1. Korinther 9, Vers 26 und 27, ich laufe daher so nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und hier geht es in erster Linie um sein persönliches Leben in der Nachfolge. Aber ich möchte das auch auf den Dienst anwenden. Das gehört ja immer untrennbar zusammen. Wir werden viele Luftschläge verteilen. Und Luftschläge beim Boxen kosten ungeheuer viel Kraft. Ich bin zwar kein Boxer, aber mit voller Kraft ins Leere hineinhauen, wenn man sowieso schon am Limit ist, das kostet ungeheuer viel Kraft. Wir werden viele Luftschläge verteilen. Wir können es anders formulieren. Wir werden auch ungeheuer viel heiße Luft produzieren, wenn wir uns selbst überall für unentbehrlich halten und nicht korrekturbereit sind in dieser Beziehung. Und das neutestamentliche Gemeindeverständnis spricht nicht von einigen Supermännern. Das spricht nicht von geistlichen James Bonds, die jeder Situation gewachsen sind und die Gemeinde Jesu über Wasser halten, sondern das spricht von den unterschiedlichen Gliedern und den damit verbundenen Aufgaben und Diensten, die Christus gegeben hat, und dass diese Glieder sich gegenseitig ergänzen. Einmal dient das dazu, dass wir uns selbst nicht für unentbehrlich halten. Und zum anderen, dass unser Leben und unser Dienst an der Stelle und an dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat, umso brauchbarer wird für ihn. Korrekturbereitschaft, nochmals, es geht nicht darum, dass wir biblische Überzeugungen preisgeben. Da gibt es heute leider oft eine falsche Korrekturbereitschaft. In 2. Mose 18 geht es um die Praxis von Moses Dienst. Wie er am besten dem Herrn dienen kann, wie sein Dienst am besten für das Volk Gottes wirksam wird. Da können wir sagen, Mose war kein sturer Bock, sondern Mose war korrekturbereit. Und das ist ein Kennzeichen eines geistlichen Charakters. Und zugleich können wir darin aber auch die Weisheit erkennen, von der Jakobus spricht, die Weisheit von oben, die sich raten lässt. Dasselbe finden wir auch im Neuen Testament im Leben des Apostel Paulus. Vor dem Aufbruch zu seiner zweiten Missionsreise, da kam es zwischen ihm und Barnabas zu einer harten Auseinandersetzung. Und hier steht wirklich ein Begriff, der meint, dass sie richtig aneinander geraten sind. Wir sagen in der Schweiz, da hat es richtig geklopft oder da hat es richtig gedätscht an dieser Stelle zwischen Paulus und Barnabas. Paulus sah Johannes Markus nicht für geeignet, mit auf die zweite Missionsreise zu gehen. Eben Barnabas sah das anders. Und deshalb trennten sich die Wege von Paulus und Barnabas. Jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt. Paulus blieb korrekturbereit. Paulus hatte jetzt nicht den Johannes Markus abgeschrieben und wenn er mal später was gehört hat, hör mir auf mit dem, ich habe meine Erfahrungen mitgemacht, brauchst mir gar nicht mehr kommen und so weiter. Nein, Paulus blieb korrekturbereit. Und als er später das geistliche Wachstum und die Veränderung bei Johannes Markus sah, da wurde er für Paulus ein bewährter Mitarbeiter. Und zwar einer, der am Ende seines Lebens, 2. Timotheusbrief, zu ihm stand, der nützlich zum Dienst war, als von vielen anderen Mitarbeitern Paulus nur noch der Kondensstreifen zu sehen war, die sich alle zurückgezogen hatten. Und Johannes Markus stand zu ihm. Und da sehen wir Korrekturbereitschaft, also das geistliche Wachstum sah in seinem Leben. Auf seiner dritten Missionsreise, da erlebte Paulus in der jungen Gemeinde den Aufruhr des Demetrius in Ephesus. Und ihr wisst, Paulus hat immer gebrannt für das Evangelium, wenn wir denken, wie er vor Agrippa gesprochen hat. Und dann Festus Paulus Durases, der coole Römer, der ihn runterbremsen wollte. Und dann war dieser Aufstand und sicher mit besten Absichten wollte Paulus in diesen Aufruhr gehen, um das Evangelium in dieser Situation zu erklären. Und die anderen Jünger haben es ihm nicht erlaubt, die Gemeinde in Ephesus. Und Paulus war bereit, sich zurückhalten zu lassen und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, obwohl er ja immer für Christus gebrannt hat. Er hat sich den Brüdern gefügt. Vielleicht haben sie intensiv auf ihn einreden müssen, aber er hat sich den Brüdern gefügt. Wenn es um das Evangelium und die geistliche Linienziehung ging, war Paulus nie zu falschen Kompromissen bereit. Wir haben das gestern gehört, Galater 1, anderes Evangelium, anderer Christus. Und trotzdem sahen wir in seinem Leben, wie er bereit war, sich von Brüdern korrigieren zu lassen und eben nicht sein Apostelamt als Vorwand zu nehmen, ich weiß alles am besten und ich mache alles richtig. Die göttliche Weisheit zeigt sich in Korrekturbereitschaft, sich raten zu lassen. Jakobus 1. Mose ist ein großes Beispiel für diesen geistlichen Charakterzug. Er blieb korrekturbereit, trotz großmöglichster Enttäuschungen mit dem Volk Gottes. Er blieb korrekturbereit, als sein Schwiegervater ihm einen praktischen Rat gab, obwohl der Schwiegervater mit Janida war. Mose wurde nicht zu einem unkorrigierbaren Einzelgänger. Und schließlich sehen wir, wie nicht nur Mose selbst durch diese Korrekturbereitschaft verändert wurde, sondern wie sein Dienst für den Herrn und für das Volk Gottes noch viel fruchtbarer wurde. Er konnte sich auf seinen eigentlichen Auftrag konzentrieren. In unserer Zeit mit dem Individualismus, mit dem ganzen Selbstgefimmel, das uns umgibt, wird echte Korrekturbereitschaft, geistliche Korrekturbereitschaft, das hängt auch immer mit menschlicher Korrekturbereitschaft zusammen, echte Korrekturbereitschaft nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinde Jesu immer rarer. Statt auf die Weisheit von oben zu hören, lässt man sich vom eigenen Bauchgefühl leiten. Und ihr wisst, was der Bauch produziert. Ich sage da nicht mehr dazu. Man macht sich selbst zum Maß aller Dinge. Und was sagt uns die Bibel? In Sprüche 12, Vers 15 steht, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber der Weise hört auf Rat. Und in Sprüche 10, Vers 17 lesen wir, ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet, wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, leidet in die Irre. Im Buch der Sprüche geht es um die göttliche Weisheit, die uns prägen und verändern möchte. Und eines ihrer Kennzeichen ist Korrekturbereitschaft durch diese Weisheit. Und ich schließe mit Sprüche 19, Vers 20. Höre auf Rat und nimm Unterweisung an, damit du in der Zukunft weise bist. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du dich uns darin geoffenbart hast und dass wir durch dich den Vater sehen können. Wir wollen dir danken für deine Liebe und Geduld mit uns Menschen, trotz unserem Versagen, auch in der Nachfolge und im Dienst. Und wir wollen dir danken, dass wirklich alles zu unserem Besten mitwirken muss. Gerade auch die größten Enttäuschungen, die wir uns nicht aussuchen, die wir nicht gerne haben, aber es entspricht deinem Plan und Weg, um uns nach deinem Willen zu verändern und dir ähnlicher zu machen. Und Herr Jesus, du siehst, wie der Zeitgeist an uns nagt, auch wenn wir uns bibeltreu nennen wollen, wenn es unser Anliegen ist, ganz nah bei dir zu sein. Du kennst unser sündiges Wesen mit seinem Egoismus, mit seiner Ichsucht. Und Herr, mach uns zu Menschen, die dir ähnlicher werden, in denen du dein Bild ausgestalten kannst, die korrekturbereit sind, in denen die Weisheit von oben sichtbar wird, in der ganz praktischen Lebensführung. Hab Dank für deine große Liebe und Geduld und hab Dank, dass du uns trotz all unserer Macken und unserem Versagen nicht aufgibst, sondern geduldig bist und uns immer mehr verändern möchtest nach deinem Willen, bis wir einmal vor dir stehen und wir dann vollkommen dein Wesen an uns tragen. Und schenkst, dass wir zu Menschen werden, die hier nicht um sich schlagen, sondern, Herr, mit denen du dein Ziel auch in diesem Leben mehr und mehr erreichen kannst. Amen.